Versicherung und Insurtech jenseits der Alpen. Die Swiss Edition von Insurance & Finance Live blickt in einen der spannendsten Versicherungsmärkte in Europa. Mit Desiree Metro und Dr. Robin Kiera. Bevor es losgeht, vergessen Sie nicht, der Sendung auf Spotify oder Apple Music zu folgen und ein kleines Review dazulassen.
Dieses Insurance & Finance Live Schweizer Edition. Heute freuen wir uns, dabei zu haben Daniel Mutz, Head of Sales Marketing von der schönen Schweizer Versicherung PAX. Vielen Dank, dass du heute hier bist und natürlich Co-Moderator, Co-Host Desiree Metro. Schön, dass du wieder hier heute gemeinsam Daniel in der Sendung haben.
Danke, Robin. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammenkommen und wieder mal zum Thema Schweiz und Schweizer Markt neue und viele spannende Insights kriegen.
Ja, ich fand, deswegen ist das ganz toll, dass wir heute sind, weil wir merken ja jetzt, die Corona-Maßnahmen rund um die Welt, außer in Deutschland, nehmen ja ab. Das Gute daran ist, es gibt jetzt wieder Events, die geplant werden. DIA hat announced, wir haben InsurNext, wir haben InsurTech Insights. Das heißt, die Möglichkeiten über die Grenzen hinweg, uns jetzt wirklich mal wieder zu sehen, zu treffen, unter Augen und uns auszutauschen, wahnsinnig toll. Und wahnsinnig toll ist auch, wenn allen, die ihr gerade zuguckt, uns liked, shared, kommentiert und eure Fragen stellt. Das heutige Motto der Sendung ist ein bisschen 20 Jahre ist Daniel in der Industrie und Assekuranz, obwohl man es ihm nicht ansieht. Und meine Frage an ihn, 20 Jahre Versicherungswirtschaft in der Schweiz, hat sich alles verändert oder hat sich nichts verändert?
Ja, zuerst mal Robin und Desiree, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Du bist ein bisschen häufiger, also wenn du meine Haarpracht anschaust, die waren vor 20 Jahren noch nicht so grau, heute sind sie ziemlich grau, Potenzial noch grauer zu werden, gibt es nicht mehr. Das ist das Maximum Grau. Und was hat sich verändert? Es hat sich nicht viel verändert und trotzdem viel verändert. Als ich vor 20 Jahren einstieg und dann irgendwie so vor 18 Jahren ins Broker-Business gewechselt hatte, war ich des Teufels. Ich mag mich erinnern, damals bei Helvetia, zuerst Außendienst, dann Broker. Ich wurde intern als Verräter angeschaut. Als ich dann auch noch die Kundenincentives teilen durfte mit dem Außendienst, da wurde ich fast schon verbal ein bisschen an die Wand gedrückt. Interessanterweise gibt es den Außendienst, den man damals schon tot geglaubt hatte, immer noch. Und zwar noch viel stärker als damals, würde ich sagen. Der baut ja, wird ja aktuell sehr ausgebaut. Das ist sicher ein Erlebnis, das ich berichten kann. Verändert hat sich eigentlich gar nicht so viel, außer die Kunden haben sich verändert, würde ich mal sagen.
Ja, wie meinst du das? Die Kunden haben sich verändert in Bezug auf immer noch klassisch des Außendienstes, also oder eher verändert im Sinne von, dass die mehr jetzt zu Broker gehen oder andere Bedürfnisse haben, digitale Bedürfnisse haben?
Früher war es so, dass man den Kunden einfach fangen konnte. Der Kunde war im Markt, man wusste, wo man ihn antrifft. Heute ist er nicht mehr mit Telefon registriert im Telefonbuch. Heute liest er auch nicht mehr so analoge Zeitungen. Ich glaube, dass das Erreichen des Kunden ist heute deutlich schwerer geworden. Auf der anderen Seite, einfach anders ausgedrückt, heute ist er halt einfach mobil unterwegs, er ist stundenlang auf dem Handy, er ist auf dem iPad, überall. Und das sind natürlich Formen, wo man ihn früher nicht fangen konnte. Und heute ist er halt anonymer dort anzutreffen. Und ich glaube, das hat die Akquisition des Kunden natürlich massiv verändert.
Und was habt ihr denn da jetzt auch in Bezug, ja, gerade auch auf Vertrieb und Marketing bei der PAX für eine Strategie? Dass ihr eben da seid, wo die Kunden sind.
Ich würde ganz kurz mal reingrätschen, weil ich als Deutscher, aus einem armen Bruderland im Norden, habe noch eine Frage zum Thema Schweiz und Veränderungen der Kunden. Weil Daniel, du bist ja auch international unterwegs und interkulturell. Meine Frage an dich, sorry, Desi, dass ich da reingehe, ist, siehst du diese Veränderungen, gibt es irgendwelche schweizspezifischen Veränderungen, wo du sagst, Mensch, das sehe ich eigentlich nur hier? Oder das müssen Leute, die in die Schweiz kommen, ja, eigentlich über den Markt wissen und verstehen? Wenn das okay für dich ist, Desi.
Nein, ich glaube, das ist kein länderspezifisches Phänomen. Ich meine, ihr seht, wenn ihr durch die Straßen lauft, kaum ein Fußgänger, der das Handy nicht vor den Augen hat. Ich glaube, die Leute sind einfach heute anders abzuholen als früher. ich sage immer das gleiche doofe Beispiel. Früher war man im Turnverein, hat sich getroffen, ist weins trinken gegangen, hat das Business dort gemacht. Heute ist man anonymisierter unterwegs und ich glaube, das hat eigentlich nichts mit einem Land zu tun. Das ist global eigentlich die Entwicklung der Technologie, der Kommunikationswege, die es gibt. Und das ist auch okay so.
Cool. Sorry, Daisy.
Ja, kein Problem, Robin, immer. Das ist gut, dass die Reihenfolge dann auch eingehalten wird. So, kein Thema, immer gerne. Ja, und wie habt ihr dann jetzt eben diese Strategie im Vertrieb und Marketing bei der PAX auch auf die verändernde Gesellschaft adaptiert, auf die hybride Gesellschaft, die immer mehr andere Wünsche und Bedürfnisse hat im Kontext der Versicherung? Was fahrt ihr da für eine Strategie oder was können wir da von euch lernen?
Ja, ist das spannend. Wir haben jetzt vielleicht das Glück, dass wir noch sehr stark im B2B-Segment zu Hause sind. Also da gelten noch nicht gerade die Brieftauben, die hin und her fliegen, aber da ist noch sehr stark auch das traditionelle Dialog möglich. Aber nichtsdestotrotz, auch dort spüren wir Veränderungen. Der Brokermarkt ist in der Digitalisierung tendenziell eher ein bisschen langsamer. Also alle die Social-Media-Themen, die wir als Versicherung schon in der Schweiz schon nicht ganz in der Pole-Position spielen, vielleicht auch im Vergleich zu Deutschland, denke ich, eher ein bisschen verhaltener unterwegs sind. Das spielt in der Schweiz auch. Und ich glaube, jetzt kommt so die nächste Generation der Broker, die wächst heran. Oder? Also so die Mammut-Broker, die Alteingesessenen, das merke ich selber. Früher habe ich bei den Brokeranlässen alle gekannt. Heute muss ich mich richtig strecken, dass ich die meisten noch kenne. Und das ist ein Signal. Und das sind oftmals jetzt jüngere Geschäftsführer, jüngere Partner in diesen Gesellschaften. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man denen auch Formate anbieten kann, die halt einfach zu ihrem Alter, ihrer Art und Weise gehören. Und da versuchen wir natürlich jetzt, sind wir mittendrin, dass wir da das ganze Broker-Business ein bisschen Social-Media-tauglicher machen. Ist nicht immer ganz einfach, weil das ist ein Paradigmawechsel auch für uns, oder? Das ist einerseits zuerst mal lernen bei uns selber, weil wenn man was vormachen möchte, wenn man vorausgehen möchte, muss man selber fit sein. Da sind wir momentan daran, da haben wir auch schon interne, also extern begleitete Kurse gemacht. Lieber Robin, danke dir nochmals an dieser Stelle. Du hast unsere Betriebseinheit schon ziemlich fit gemacht hier. Das wird gelebt, das merken wir auch. Das war ein erster Schritt, oder? Und jetzt sind wir noch intensiv am Trainieren. Das braucht Mut, das braucht Erfahrung. Und der nächste Schritt wird sein, dass wir das natürlich raustragen möchten zu den Brokern. Und da sehe ich eine Riesenchance für uns. Und eins darf man nicht vergessen, der Broker hat eigentlich keine Marketingabteilung. Und ich glaube, gerade da sehe ich natürlich eine Chance, dass wir ihm hier auch Formate bereitstellen können, die ihm helfen, seinen Job zu machen. Ja. Und das ist eine Riesenchance für uns als Versicherer, als PAX, aber auch als Branche, würde ich mal sagen.
Ja, ich finde, in Deutschland sieht man ja mehrere Beispiele, die das gut machen. Natürlich OCC macht das sehr gut, wie sie jetzt mit Maklern umgehen und auf sie zugehen und wirklich da auch den Mehrwerte liefern und wie kann man mit Ultram eigentlich tolle Content auch erstellen. Da ist OCC ja dabei oder auch LV 1879, die das schon seit sehr vielen Jahren durchexerziert. Also es gibt ja Beispiele am Markt, die das sehr gut machen und die Zahlen geben ja recht. Ja, es gibt da, ich habe ja nie Mathe studiert, aber in Korrelation verstehe ich auch nur zur Hälfte. Aber es gibt halt ein paar Player, die überproportional abliefern, überproportional Wachstumszahlen liefern. Und dann versteht das auch der CEO und CFO plötzlich, dass sie sagen, oh, man kann damit richtig Geld verdienen. Ja, das sind keine guten Bildchen, sondern es geht darum, dass man auf dem Radar von diesen Leuten sind, die unglaublich wichtig für uns als Versicherer eben sind.
Und was man da aber auch noch eigentlich erwähnen muss, ist so, wenn man jetzt vergleicht Deutschland zu Schweiz, in Deutschland hast du einige Makler, nennen wir wieder den lieben Bastian Kunkel, Versicherung mit Kopf, Patrick Hamacher, alle, die da so unterwegs sind auf Instagram und vor allem auch auf TikTok. Ich kenne kein vergleichbares Beispiel in der Schweiz. Also das ist schon nochmal ganz eine andere, da ist man schon in Deutschland nochmal ganz, ganz anders unterwegs. Und ich würde jetzt hier auch mal behaupten zu sagen, da wird es in der Schweiz im einen oder anderen auch gut tun, da mal ein bisschen rüber zu gucken, was da passiert und sich diesem Trend eigentlich auch anzuschließen. Weil man sieht ja, wissen wir auch, dass es funktioniert.
Ich habe immer Diskurse auch mit Robin zwischendurch. das Thema TikTok fällt immer wieder und sagen, das wäre doch was. Ich sage ja, ich selber ertappe mich ja immer auch am Abend. Früher habe ich durchgezappt mit dem Fernseher, heute mache ich noch 10 Minuten TikTok, Entspannungsübungen und kann mich auch einmal gar nicht mehr lösen. Das ist schon ein Thema, das gebe ich zu. Aber ich bin da auch ein bisschen skeptisch, weil einfach nur ein Kanal rauszureißen, das nicht zu einer DNA eines Unternehmens passt, finde ich gefährlich. Und ich glaube, es gibt Kanäle, die einfach auf dem Reifegrad besser passen, weil ich denke mir, wenn man rausgeht mit TikTok auf völlig jung macht und dann gleichzeitig die Firma selber noch nicht überall auch dann mitzieht und ich meine, dann die Sie-Kultur wiederkommt und die formelle Kultur. Ich glaube, das ist einfacher, wenn man das in einer DNA verankert, die reif ist. Und ich glaube einfach, und das ist vielleicht einfach mein Gefühl, man muss Gas geben, aber es gibt ja da auch noch zwei, drei Zwischenstufen, die einfach passen. Ja. Aber wie gesagt, da
auf jeden Fall, ich glaube einfach, das ist vielleicht die Sicht jetzt, das ist nicht mehr die Sicht in 3 oder 5 Jahren, weil die Zielgruppen auf TikTok, die werden älter, das wächst extrem. Und so hat man eigentlich, das, was du jetzt sagst, hat man vor 12 Jahren oder vor 15 Jahren bei Facebook genau das Gleiche gesagt. Und siehe, was heute ist. Ich glaube, es geht darum, für sich einen kleinen, dezidierten Weg zu finden. Was ist ein Content oder ein Thema? Kann ja auch ein Thema sein, das ich da platzieren kann, um mal zu gucken, was passiert. Ich meine, wenn wir das auf unsere Story adaptieren, am Anfang hat keiner verstanden, was macht da OCC auf TikTok, was soll das? Aber zum Schluss geht es ja darum, dass da mittlerweile auch viele, sage ich mal, zwischen 30, 40 oder was oder auch 50 plus sich auf TikTok vergnügen und der morgen einen Oldtimer kauft, der wird sich daran erinnern, da gab es auch diese Oldtimer-Versicherung auf TikTok, die war noch cool und der kommt dann und so, glaube ich, kannst du das adaptieren, egal ob es für Lebensversicherung ist, für Vorsorge, für Hausrat, für irgendwas, man muss da halt einfach irgendwie so ein bisschen Mut, auch mutig sein, weil zum Schluss nach ein paar Wochen kannst du es auch wieder einstellen, wenn es nichts ist. Aber nicht ausprobieren und nicht zu lernen, ist quasi aus meiner Sicht fataler, als zu sagen, ja, so. Also ich kann dich da nur ermutigen, da mal einen Test zu fahren und zu gucken, wo man da hinkommen kann.
Lass uns da gar nicht so viel über TikTok noch reden, weil wir haben ein paar andere spannende Themen. Ich wollte nur eine Sache sagen, weil der Bedenken, dass es zum Unternehmen passen muss, stimmt ja. Nur weil ein Kanal besonders schrill ist, muss man selber das nicht füllen. Du kannst mit eigenen Inhalten und eigenen Formaten füllen. Gary Vaynerchuk sagt das immer wieder, er selber macht seinen Content auf unterschiedlichen Kanälen. Ja, er adaptiert, aber den habe ich auch noch nie tanzen sehen und hat trotzdem irgendwie 10 Millionen Follower. Also du kannst ja trotzdem auch Vorsorge, fachliche Themen und so da reinmachen in eine etwas modernere Art und Weise, ohne dass du dich da als Unternehmen, ohne dass es starker Kontrast ist. Und eine Sache, die ich auch bei Versicherern leider immer wieder sehe, der eine oder andere Vorstand, der zuguckt, weiß wahrscheinlich, über wen ich gerade rede, dann sagen, oh, das macht ja die Praktikanten, das machen die Azubis. Nur weil jemand jung ist, ist er kein Kommunikationsprofi und versteht das auch strategisch und die unterschiedlichen Formate und so. Und ich sage immer so, wenn du ein Unternehmen kaufst für viel Geld, ja, irgendwie einen Pool oder einen Vertrieb oder so, dann würdest du es auch nicht in Praktikanten oder Azubis geben, sondern du wirst einen absoluten Top-Profis draufsetzen. Und so würde ich das bei TikTok auch machen. Das ist ein neuer Kanal, Aufmerksamkeit, wahnsinnig viel Geld kann man damit verdienen, als egal wer, da müssen Top-Profis ran, meiner Meinung nach. Aber egal, lass uns mal kurz weggehen hier von der TikTok-Sales-Geschichte. Vielen Dank, dass wir hier kontrovers diskutiert haben. Finde ich immer wieder richtig. Aber es ist auch wichtig, auch immer wieder zu testen, was für Bedenken gibt es und was für gute Gegenargumente gibt es. Denn nur so kann man ja besser werden. Kanal haben wir schon drüber geredet. Digitaler Broker, Deezy, dein Thema. Wollen wir mal in Richtung die Richtung gehen? Du hast noch da eine Killerfrage vorbereitet.
Ja, hier würde mich mal deine Sicht auf den Schweizer Markt interessieren, Daniel, so zum Thema digitale Broker. Wer gilt es da zu beobachten? Wer findest du, macht das schon sehr, sehr gut? Wir kennen ja auch einige Beispiele aus Deutschland, die schon sehr, sehr gut sind, so, aber das sind auch wenige, das ist nicht die große Masse. Und du hast ja vorhin erwähnt, dass ihr ja auch versucht, quasi den Brokern immer mehr auch digitale Services zur Hand zu geben, um die zu unterstützen mit verschiedenen Themen. Was kannst du uns dazu sagen?
Also ich glaube, da gehe ich jetzt nicht mehr auf die gescheiterten Beispiele ein, wie wir sie kennen, wie Knipp und so. Das ist Tempi Passati, die Treiber, die natürlich damals dazu geführt haben, dass es nicht funktioniert hat. Das ist die die starke Macht der Versicherer, oder, die das gar nicht zulassen wollten. Interessanterweise sind namhafte Marktteilnehmer mit viel Kapital im Rücken, die weltweit bekannt sind, haben sich jetzt wieder Manpower dazu gekauft, weil man einfach gemerkt hat, dass das reine digitale Business, zumindest im Schweizer Markt, hat so nicht funktioniert. Also irgendwie, glaube ich, eben die ganze Geschichte der Digitalisierung ist wieder ein, zwei Stufen zurück. Würde ich nicht sagen auf Feld 1, sondern das tendenziell eher, schau mal, ja, Digitalisierung im Sinne eines Begleitens, eines Prozess-Enablings, ja, auf jeden Fall. Weil man hat trotzdem gemerkt, irgendwo ist der Onboarding-Prozess, der Akquise-Prozess, und ich spreche jetzt hier vom Live-Business, nicht vom Non-Live-Business. Ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, oder? Ist halt immer noch ein ganz anderer Treiber dahinter. Also, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich spreche hier von VFox. Die haben ja ihr Businessmodell zwei, dreimal angepasst in der Schweiz. Und der Weg ist jetzt wieder zurück, eher ein bisschen durch Manpower oder Womenpower. Aber Digitalisierung ist natürlich ein starker Begleiter im Prozess. Mir ist eigentlich wirklich kein digitaler Broker so bekannt, bei dem ich weiß, dass das Businessmodell auch wirklich funktioniert. Und ich spreche hier von Broker, das heißt nicht von einem digitalen Provider von Produkten, sondern von Broker. Und ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied, dass es immer mehr Anbieter gibt, die einzelne Produkte anbieten. Das ist so, das funktioniert teilweise auch. Aber im Broker-Business, da hätte ich einen schwarzen Fleck, wenn ich da jemand vergessen würde.
Was würde denn das überhaupt bedeuten? Was würde das überhaupt bedeuten für dich in deinem, also so in deinem Empfinden? Was ist ein digitaler Broker? Was kann der?
Ja gut, er würde wahrscheinlich mit irgendwelchen Algorithmen und Zusatz künstliche Intelligenz vermutlich auch den ganzen Entscheidungsprozess mitgestalten, auf Verhaltensmuster reagieren, aufgrund von irgendwelchen Signalen im Markt, die hier aufgenommen wird. Das sehe ich einfach momentan noch nicht, oder? Also hat immer gesprochen, ja, wenn ich auf Facebook eine Foto sehe von jemand, der sein Ferrari zeigt und von seinen Freizeitspäßen spricht, kann ich irgendwo ein Risikoprofil ableiten. Ich glaube, da sind wir wahrscheinlich technisch werden wir in der Lage irgendwo auf dieser Welt, glaube ich auch. Ja. Aber ich glaube, das Runterbringen auf die Erde, das funktioniert noch nicht. Und ich habe einfach gemerkt, dass das Insurance-Business, vor allem im Vorsorgebereich, ist nicht wirklich ein transaktionales Geschäft. Es bleibt ein Vertrauensgut, und bei einem Vertrauensgut, und da stehe ich auch dazu, ist immer noch links und rechts der Blick in die Augen eines Beraters. Ob diese Beratung dann schlussendlich digital ist oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber irgendwo, so dass der letzte Funken an Bestätigung läuft nach wie vor oftmals noch über einen Sicherheitsloop, der heißt Mensch. Und vor diesem Sicherheitsloop und nach diesem Sicherheitsloop, da gibt es ganz viele digitale Elemente, die laufen können. Aber genau dieser eben nicht transaktionale Moment, der fällt auf, dass das oftmals der Punkt ist, weshalb eben genau diese voll digitalen Broker eben nicht funktioniert haben.
Frage. Könnten wir nicht Check24 und andere Aggregatoren, in der Schweiz gibt es die ja auch, jetzt nicht Check24, sondern die heißen ja anders bei euch, wären nicht Aggregatoren eigentlich ein Paradebeispiel dafür? Klar, sind es keine Broker im klassischen Sinne, aber ist nicht das eine Riesenerfolgsgeschichte, weil hier die Frage von Dennis auch kommt, was gibt es, ein guter digitaler Broker ist? Ich musste auch scharf drüber nachdenken, es gibt manche Versicherer, die haben richtig sensationell gute Abschlussstrecken, die machen, sind sehr gut in SEO, sehr gut auf Social Media, gib ein paar tolle Beispiele, Killer-App, das Uber der Versicherungsindustrie haben wir noch nicht gesehen, außer Check24 und Co. Oder lässt ihr das nicht gelten? Sind Aggregatoren eigentlich die Erfolgsgeschichte der Digitalisierung?
Ich weiß nicht, ob das die Erfolgsgeschichte ist. Ich glaube, momentan ist es sicher eher so ein bisschen fortgeschrittener in der Digitalisierungsszene, aber von der Erfolgsgeschichte kann man vielleicht nicht sprechen auf der Zeitachse. Ich glaube, da muss schon noch mehr kommen. Ich glaube, der Schwachpunkt ist doch eigentlich, dass man du sagst schon, ja, man macht SEO, SEA, man macht alles schön brav, aber wir machen es immer noch alle zusammen aus einer Silo-Betrachtung. Also wir haben eigentlich noch keine Customer-Journey-Vernetzung. Wir haben noch nicht den Kundenpfad. Wir haben, das liegt halt teilweise darauf, dass wir hier noch auf Legacy aufbauen, dass wir hier gar nicht wirklich miteinander vernetzt sind. Also wir schreiben ja alle gerne den Namen Omnichannel auf die Folien. Aber wenn wir das genau anschauen, ist eigentlich das nicht ein vernetztes Omnichannel-Marketing oder Management. Es ist eigentlich ein Mehrkanalvertrieb, der nebeneinander läuft. Und ich glaube, das alleine würde schon eine massive Verbesserung in Richtung Digitalisierung bringen. Aber ich behaupte jetzt, dass wir alle in der Schweiz, und ich möchte aber hier niemandem zu nahe treten, einfach noch riesen Wege zu gehen haben. Und wenn wir mal diesen Level erreicht haben, wenn wir dann wirklich alles auf dem Radar einfangen, das sich bewegt um ein Thema rum, im Sinne von Microtargeting und so weiter, dann können wir von Digitalisierung wirklich sprechen. Aber wir sind da schon...
Das gilt ja nicht nur für die Schweiz, also da kann man ja doch auch noch die ganze Industrie angucken. Also es ist ja also wirklich so, es gibt immer wieder viele spannende Bewegungen, viele spannende neue Cases, aber so das, was Robin auch sagt, so der ganz große Game Changer ist jetzt noch nicht passiert. Es gibt schöne Entwicklungen, aber so das, wo man dann sagt, so boah, jetzt passiert ganz was anderes.
Aber Gamechat, vielleicht haben wir auch eine falsche Erwartung. Als Uber in San Francisco startete, gab es innerhalb von wenigen Wochen, hat sich das gesamte Stadtbild verändert. Die Taxis waren weg und die Ubers waren da. Der Uber-Moment war geboren. Vielleicht ist das unsere Erwartung an die Versicherungsindustrie. Irgendjemand macht eine App, plötzlich geht es durch die Decke und alles ist weg. Vielleicht ist aber unsere Veränderung der Tod der 1000 Stiche. Was möchte ich damit sagen? Wir sehen ja schon eine Veränderung im Markt, dass wir Unternehmen haben, die überproportional präsent sind, sowohl beim Endkunden als auch beim Broker, die überproportional coole Leute einstellen. Ich meine nicht cool, weil sie irgendwie hip sind, sondern weil sie echt fähig sind, die echt coole Leute anziehen und so weiter. Und so diese ganz viele Checkboxen erfüllen, die witzigerweise die sind, die, wenn du bei Wachstumszahlen guckst und bei Profitabilität guckst, oben auf sind. Da fallen mir 5, 6 Versicherer ein, ad hoc sofort, die zweistellige Wachstumsraten haben in der Industrie, ja, die noch nicht mal hinter der Inflation herkommt. Und da muss ich mal schon sagen, wenn man das jetzt mal so expoliert und sagt, das machen die mal 10, 15 Jahre, hast du schon dramatische Veränderungen in den Marktanteilen. Oder sehe ich das falsch? Gibt es nochmal den Uber-Moment? Was glaubt ihr?
Ich möchte schon noch differenzieren. Zuerst mal gesagt, wir haben jetzt ein goldiges Jahr 2021 hinter uns. Wir haben auch traumhafte Wachstumszahlen. Also da muss ich mich gar nicht irgendwie mit dem traditionellen Modell irgendwie in den Schatten stellen. Das möchte ich mal kurz mal erwähnen an dieser Stelle. Wenn wir von Uber sprechen, sprechen wir, ich steige ins Taxi rein, ich zahle $5, ich komme an und das Thema ist erledigt, oder? Wir sind in der Versicherung. Ich habe oftmals Verträge, die gehen 20, 30, 40 Jahre. Wir geben ein Versprechen ab und das geht deutlich länger als von der Uber-Station, also von dort von A nach B zu fahren. Ich glaube, das ist einfach nicht ganz vergleichbar.
Nee, du, Daniel, ich meinte, es unter diesen Leuten, die überproportional wachsen, sind fast immer mittlere bis kleinere, mittlere und ein paar große Versicherer. Ich habe hier nicht über Inshotech geredet, ich habe über traditionelle Häuser geredet, die halt richtig die Hausaufgaben in den letzten Jahren gemacht haben. Und das ist, glaube ich, so der Gamechanger. Lass uns doch nicht mal über Rückversicherungen reden, was da so passiert, gerade so in der Schweiz. Grüße gehen raus, ja. Sondern an IPTQ und andere, habe ich es laut gesagt. Was da so alles passiert, das ist ja schon Wahnsinn und total spannend. Ich meine, wirklich traditionelle Häuser, die sich intern modernisieren, wo man jetzt langsam die Erfolge wirklich am Markt sieht. Ich meinte nicht Inshotech, da gibt es auch ein paar dabei, die, wenn du guckst, wo kommen die her, toll gewachsen, aber wir haben auch ein paar Player mit ein paar hundert Millionen Umsatz oder sogar Milliardenumsatz, wo du denkst, wow, die kommen ja langsam in Wallung.
Ja. Ich komme auch langsam in Wallungen, wenn es so weitergeht bei uns.
Das ist gut. Also das ist hier. Ich würde gerne an der Stelle.
Jetzt in der Sendung, sonst im Markt.
Ich würde gerne an der Stelle nochmal einen Gruß und Aufruf an unsere Zuhörer richten. Ja. Wenn ihr jetzt noch Fragen hättet, direkt an Daniel Wurz, dann bitte stellt die jetzt und kommentiert und natürlich auch liked und shared. Weil bevor wir zum nächsten Thema gehen, das ist dann Robins Thema zum Thema Embedded Insurance, weil ja, die Zeit läuft ja auch und wir haben nicht mehr ewig Zeit. So, also wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt die bitte jetzt.
Ja. Embedded Insurance, Ich erinnere mich in ganz dunkler, grauer Vorzeit auch an die Geschichten in meinen Versicherern, als sie mich damals nicht als Berater reingelassen haben, sondern da, als ich da quasi noch einen Mitarbeiterausweis hatte. Embedded Insurance, hatten wir das nicht schon immer und ist das jetzt hot oder not, Daniel?
Also ich finde, es ist ziemlich hot. Ich finde, das ist eines der momentan spannendsten Themen, weil die Welt hat sich verändert. Früher hatten wir die Situation vor 20 Jahren, dass wir zum Beispiel Bankenschulen schon mal hätten. Ich mag mich erinnern an die Geschichte mit der Winterthur und Credit Suisse. Das ist jetzt ziemlich in die Hosen mit dem Allfinanzbereich, kulturell brutale Unterschiede. Da hat man irgendwo auf einer Unternehmensebene was erklärt und unten dran hat es nicht funktioniert. Ich glaube, da ist eines gegangen. Ich glaube, die Partnerschaften heute auf dem Markt anerkennen, dass es Kernkompetenzen gibt, dass man die auch zulassen muss, weil man nicht alles in der Wertschöpfungstiefe selber machen kann. Und ich sehe in diesem Bereich natürlich unheimliche Chancen, dass wir hier als Versicherer unsere Bausteine liefern können. Wir haben es jetzt gesehen, auch mit VIAG zum Beispiel, mit Helvetia. Das ist ein wunderbares Beispiel mit einem Kollektivvertrag. Das ist nur der Anfang. Ich bin überzeugt, dass wir kommen. Das wird spannend sein, weil es gibt Konstellationen, die einfach Sinn machen. Wo nicht jeder selber irgendwas braten muss in seiner Küche, sondern man geht aufeinander zu und man anerkennt die Kompetenz des anderen. Und ich glaube, der Markt ist reif. Und ich bin überzeugt, das wird ein spannendes Businessfeld sein.
Ja, ich denke, Bank Assurance haben wir in Deutschland auch ein paar desaströse Cases. Ja, ich glaube, viele bei der Allianz und bei der Dreher weinen gerade ein bisschen, war auch ein teures Experiment. Die Zeiten, wo quasi der eine den anderen kauft, muss ja nicht sein. Es gibt auch tolle Kooperationen. Ja. Mir fällt hier Deutsche Bank und Friendsurance gerade ein und andere, da bewegt sich im Hintergrund ganz viel oder Clark, die wirklich da auch ganz schöne Sachen im Bank Assurance Bereich am machen sind. Also ich bin da wirklich, da gibt es ein paar tolle Cases. Aber auch da, es gibt ja auch zum Beispiel kleine Versicherer oder auch größere Versicherer, die tolle Kooperationen machen mit Volksbanken, Sparkassen oder auch mit börsennotierten großen Banken oder so. Da ist schon sehr viel Musik drin. Ich persönlich halte die Bankindustrie für viel, viel mehr unter Druck als die Versicherungsindustrie. Warum? Strafzinsen ist das schön, dass man die zahlt, aber das kann nicht das Geschäftsmodell sein. Finanzprodukte sind auch austauschbar. Und also wenn ich mir alleine angucke, warum sollte man heutzutage noch in eine Bank gehen? Ja, ganz, ganz wenige Spezialcases und wir sehen ja auch ein dramatisches Sterben, ein Bankensterben, nicht als eine Institution, sondern die Schalter, also die private, die Außenstellen gehen halt runter. Ist auch zu Recht, by the way. Ja, wir sind schon fast ein bisschen am Ende. Bankensurance, Daisy, wolltest du nochmal nachhaken dazu? Weil ich glaube, du hast ja auch eine eigene Sicht drauf. Wie siehst du das mit Bankensurance?
Ja, also da kann ich mir Daniel nur anschließen. Ich glaube, wir sind eben wirklich im Bank Assurance 2.0. Die erste Welle war vor 20 Jahren und da wurde es dann wieder still, halt nicht unter dem Thema Bank Assurance, sondern Allfinanz. Und kann mich aber auch nur dir anschließen. Ich finde, es gibt da heute schon neue, spannende Themen, wo man sieht, okay, das ist ein bisschen erfolgsversprechender. Ich glaube aber zum Schluss nicht an das ganz große Thema, dass sich das ganz, ganz durchsetzen wird, sondern eher, dass es einfach eine clevere Ergänzung ist, wie Revolut, wo du dann auch noch irgendwie kurz auf deinem Bankkonto in der App noch kurz eben Embedded Insurance irgendwas machen kannst. Das finde ich auch sinnvoll, aber ich glaube, so das, was man schon immer wollte, so ein gemeinsames, großes Produkt, das sich langfristig durchsetzt, habe ich jetzt irgendwie noch nicht gesehen und sehe ich jetzt auch nicht, glaube morgen oder übermorgen, aber ich lasse mich da ganz, ganz, ganz gut vom Gegenteil überzeugen.
Also ich spreche auch nicht von den großen Produkten. Wir haben gerade jetzt mit der Banque Bigegalo in Lausanne haben wir eine Partnerschaft gemacht. Wir arbeiten mit der Sparkasse Schweiz zusammen. Da geht es eigentlich nicht darum, ein großes Produkt zu machen. Da geht es einfach darum, die beiden Kernkompetenzen der beiden Häuser zusammenzunehmen. Und ich glaube, gerade im Bereich von Banken, die halt einfach trotz allem, gerade im Bereich der Immobilienfinanzierungen, wirklich etwas auslassen, dass sie ihren Kunden die Amortisation über eine Versicherung quasi steuern und gleichzeitig noch ihre Assets in den eigenen Häusern behalten können. Ich glaube, das ist ein charmanter Gedanke. Und das sind Modelle, die Spaß machen. Das sind Modelle, die Zukunft haben. Aber gemeinsam Produkte kreieren, komplex, oh, das wird schwierig. Ich glaube, das sehe ich ähnlich wie du, Desiree. Aber die beiden Stärken zusammenbringen und Win-Win-Win haben, das wird funktionieren. Da bin ich überzeugt.
Lass uns lieber nicht über Baufinanzierung reden. Wir hatten nämlich gerade was laufen und der gute Wladimir hat uns gerade sehr viel Geld gekostet, weil die Zinsen nämlich in die Luft schießen. Also ich habe keine gute Laune, was das betrifft. Ja, ich habe noch ein Hühnchen zu rupfen mit einem unserer Hausbanker, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich habe Kopfschmerzen, wenn ich nur dran denke. Ja, ist nun mal so. Du hast vollkommen recht, ich würde aber Disi widersprechen. Ich glaube, die Kundenschnittstelle zu verlieren, nennst du was, das Revolut-Beispiel ist eigentlich ganz gut, irgend so eine kleine App auf dem Handy und wenn plötzlich Leute anfangen, damit ihre Finanzen zu managen, nicht nur zum Reisen, sondern allgemein über PSD2, Open Banking, die Banksachen dran machen, dann haben wir ein paar Versicherungspartner, die Sachen rüber zu schließen, Maklermandat oder Zusammenarbeit mit Clark oder wer auch immer, das ist super gefährlich, wenn man sich anguckt, welche der großen, also alle großen Konzerne in den USA, diese großen Tech-Giganten, sondern die haben die Kundenschnittstelle. Amazon, Facebook, Google, die haben die Kundenschnittstelle und die lassen keinen anderen leben, also am Leben vielleicht noch gerade so, aber die Party ist dann vorbei und deswegen ist es für mega gefährlich, die Kundenschnittstelle anderen Leuten zu überlassen. Anderen Leuten überlassen sollten wir unseren Sendeplatz jetzt auf LinkedIn. Letzte Frage an Daniel, du hast uns viel jetzt Insights gegeben und auch kontrovers diskutiert, vielen Dank dafür. Was kann die Industrie denn für dich tun?
Das ist eine gemeine Frage. Einfach so weitermachen und Freiräume lassen und wir müssen einfach noch eine Spur mehr auf unsere Kunden hören, auf unsere Broker und diese Fähigkeit noch ein bisschen gedeihen lassen.
Suchst du ein paar Stellen? Suchst du ganz besondere Stellen gerade?
Ja, wir suchen Leute in dem Bereich Marketing Automation, im Bereich Content Marketing, Texter und so, sind wir aktiv im Suchen. Da ist leider das Eis ziemlich dünn. Und wenn da noch Leute auf dem Markt sind, die gerne spaßige Themen aufnehmen, welcome please.
Sehr gut. Und Betreffzeile bei eurer Bewerbung, bitte dünnes Eis. Dann weiß Daniel, dass du die hier in dieser Sendung gesehen hast. Ich bedanke mich ganz herzlich. Daniel, danke, dass du da warst. Desiree, es ist jedem ein Vergnügen mit dir.
Danke. Mach's schön. Gut. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss miteinander. Und tschüss. Zuhörer.